Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Drei Tote, zwei immer noch vermisste Soldaten und noch kaum Antworten zum Hergang des Schlauchbootunfalls auf der Kander und zum Grund der höchst gefährlichen Bootsfahrt im Berner Oberland. Wir berichten und reden um 13 Uhr mit Korpskommandant Walter Knutti, dem obersten militärischen Vorgesetzten der Verunglückten. Die Kapitalerhöhung bei der UBS ist abgeschlossen. Die Großbank erhält 16 Milliarden neues Geld. In Bern hat das Parlament die Sommersession beendet, ohne Überraschungen in den Schlussabstimmungen. Und in Irland wird nach der Volksabstimmung noch gezählt. Die EU bangt um ihren Reformvertrag. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hubacher.
Nach dem schweren Bootsunfall auf der Kander von gestern läuft die Suche nach noch immer zwei Vermissten auf Hochtouren weiter. Wie das VBS heute Vormittag an einer Medienkonferenz mitteilte, können von den fünf Verletzten vier das Spital heute wieder verlassen. Sonst aber sind noch viele Fragen offen. Freddy Gasse.
Warum die Soldaten mit den militärischen Gummibooten in die Kander bei Wimmis stiegen, wie genau der militärische Auftrag dafür lautete, ob bei der Flussfahrt auch Fachleute mit einbezogen waren, all diese Fragen konnte Korpskommandant Walter Knutti auch heute Mittag, rund 24 Stunden nach dem Unglück, nicht beantworten. Bekannt ist bis anhin bloß, 10 Soldaten waren etwa um 11 Uhr morgens mit 2 Schlauchbooten der Armee auf der Kander zwischen Wimmis und Spiez gekentert. 3 von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden, 5 wurden verletzt. Die Suche nach den 2 Vermissten habe man nach Mitternacht abbrechen müssen, sagte Otto von Almen von der Kantonspolizei Bern vor einer Stunde. Die Suche sei heute Morgen fortgesetzt worden, bisher allerdings erfolglos. Bei den verunglückten Soldaten handelt es sich um 25- bis 30-jährige Männer, die laut einer Sprecherin der Militärjustiz alle in der Deutschschweiz wohnhaft seien. Der Chef der Armee, Korpskommandant Roland Naef, habe die Angehörigen inzwischen persönlich informieren können. Er wird heute Nachmittag die betroffene Kompanie besuchen, die in Wimmis stationiert ist.
Mit den Schlussabstimmungen zu 23 Vorlagen haben die eidgenössischen Räte ihre dreiwöchige Sommersession beendet. Dabei kam es zu keinen Überraschungen. Zuvor hatte der Nationalrat noch die Revision des Militärgesetzes beraten. Demnach bleiben Auslandeinsätze der Schweizer Armee freiwillig. Der Nationalrat lehnt es auch ab, die Armee für zivile Zwecke einzusetzen. Bleibt es dabei, kommen an Anlässen wie der Euro oder dem Weltwirtschaftsforum keine Soldaten mehr zum Einsatz. Die Vorlage geht jetzt in den Ständerat. Bei Firmen mit Bundesbeteiligung wird es keine Frauenquote geben. Der Nationalrat hat einen Vorstoß der Zürcher Sozialdemokratin Barbara Hering mit 104 zu 68 Stimmen abgelehnt. Hering wollte eine Vorschrift einführen, wonach diese Verwaltungsräte eine Frauenquote von mindestens 30% haben müssten. In Irland hat die Auszählung der Stimmen in der Volksabstimmung über den EU-Reformvertrag begonnen. Das Ergebnis wird gegen Abend erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug laut Schätzungen 45%. Die geringe Stimmbeteiligung gilt als günstig für die Reformgegner, weil diese nach allgemeiner Einschätzung stärker zur Stimmabgabe motiviert waren. Ein Nein der Iren hätte zur Folge, dass der Reformvertrag in der ganzen EU nicht in Kraft treten kann. Die Grossbank UBS hat auf dem Weg aus der Krise ein Etappenziel erreicht. Sie erhält von ihren Aktionären 16 Milliarden Franken neues Geld. Die Kapitalerhöhung ist abgeschlossen. Von den zur Zeichnung angebotenen neuen Aktien sind 99,4% von den Anlegern bezogen worden. Insgesamt hat die UBS nun bereits 27 Milliarden Franken neues Kapital erhalten. Die Börse reagierte positiv. Der Generalsekretär der NATO hat die Verbündeten der Militärallianz aufgefordert, zusätzliche Truppen für Afghanistan zur Verfügung zu stellen. Jaap de Hoopscheffer sagte, es habe schon viele Zusagen für weitere Truppen gegeben, er sei jedoch noch nicht zufrieden. NATO-Kommandanten in Afghanistan haben wiederholt verlangt, die Zahl der Soldaten zu erhöhen. Nur so könne der Feldzug gegen die Taliban erfolgreich sein. Deutschland zahlt an ehemalige Kriegsgefangene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die in der früheren DDR gelebt haben, eine einmalige Entschädigung. Diese Soldaten hatten keine Entschädigung erhalten, dies im Gegensatz zu ihren Kameraden, die in Westdeutschland leben. Angesichts des hohen Alters der Betroffenen hat der deutsche Bundesrat entschieden, die Auszahlung um ein halbes Jahr vorzuziehen. Die Entschädigungen werden abgestuft ausbezahlt. Sie betragen zwischen 500 und 1500 Euro, je nach Dauer der Gefangenschaft. In Äthiopien droht eine Hungersnot. Die Vorräte zur Versorgung der Bevölkerung reichen laut Hilfsorganisationen nur noch für diesen Monat. Das Land im Osten Afrikas hat die internationale Gemeinschaft deshalb dringend um mindestens 300 Millionen Dollar gebeten, um Lebensmittel zu kaufen. Grund für die drohende Hungersnot ist die anhaltende Dürre in der Sahelzone. In Spanien hat die Polizei eine groß angelegte Razzia gegen eine russische Mafiabande durchgeführt. Dabei wurden mindestens 18 Personen festgenommen. Unter den Verhafteten sei auch der mutmaßliche Anführer der Bande, wie die spanischen Behörden mitteilen. Den Verhafteten werden unter anderem Auftragsmorde und Geldwäscherei vorgeworfen. Auch Geheimdienste aus der Schweiz, Deutschland und den USA seien an der Aktion beteiligt gewesen.
Rettungskräfte, Polizei und Armee haben weiter über den gestrigen Bootsunfall auf der Kander informiert. Wenigen gesicherten Fakten stehen danach viele offene Fragen gegenüber. Wir berichten von der Medienkonferenz im Berner Oberland, hören, was Fachleute sagen und reden im Tagesgespräch mit Walter Knutti, dem Korpskommandanten der Verunglückten. Und weitere Themen: Irland könnte mit einem Volksnein den EU-Reformvertrag scheitern lassen. Vor Zürcher Obergericht läuft das Berufungsverfahren im Fall Swissair Corti. Bei Grossanlässen sollen die Schweizer Armee nicht mehr helfen müssen, meint der Nationalrat. Und Wasser als Element nachhaltiger Entwicklung ist Thema einer Weltausstellung im spanischen Saragossa. Das Gastland selber könnte dabei einiges lernen. Im Berner Oberland wird also weiterhin nach den beiden Armeeangehörigen gesucht, die seit dem Bootsunglück gestern auf der Kander vermisst werden. Am Vormittag hat die Armee in Spiez über die neuesten Entwicklungen informiert. Oliver Washington fasst zusammen.
Auch heute noch sitzt die Betroffenheit tief bei der Armeeführung über den gestrigen Bootsunfall, bei welchem drei Militärangehörige ums Leben kamen. Nach wie vor werden zwei vermisst. Hierzu unternimmt die Berner Kantonspolizei alles, um diese so rasch wie möglich zu finden. Ab morgen kommen auch Unterwasserkameras der Zürcher Kantonspolizei zum Einsatz. Von den fünf Verletzten können heute vier den Spital wieder verlassen. Klar ist unterdessen, in welchem Rahmen diese Militärangehörigen unterwegs waren. Hierzu Korpskommandant Walter Knutti.
Die Kompanie hatte im Prinzip den Auftrag, sich für die Euro-Einsätze vorzubereiten und bereitzuhalten. Relativ einfacher Auftrag. Und im Rahmen dieses Auftrages wird die Kompanie aufgeteilt in drei Gruppen. Eine Gruppe, die ist im Auftrag selber, die macht die Bewachungsaufgaben. Eine ist in der Freizeit. Und eine Gruppe macht weitere Ausbildung im Hinteren und hält sich bereit als Reserveelement.
Und die Armeeangehörigen, welche in den Unfall verwickelt waren, gehörten zu dieser dritten Gruppe. Für eine interne Weiterbildung sind die 10 Militärangehörigen daneben auf dem Wasser unterwegs gewesen. Warum aber genau River Rafting auf der Kander, obwohl diese für ihre Gefährlichkeit bekannt ist, hierzu kann Korpskommandant Knutti auch heute noch nichts sagen.
Das weiß ich nicht. Ich kenne eben den Übungshintergedanke noch nicht. Wir vermuten einfach, wir haben gehört, es sei eine Teambildungsübung gewesen. Also man wollte ein Kaderteam zusammenschweißen. Und dann sind sie eben auf die Idee gekommen, das mit einer solchen Übung zu machen.
Die zweite offene Frage betrifft genau diese Teambildung. Warum überhaupt führten diese Offiziere und Unteroffiziere eine Übung durch zur Teambildung? Nochmals Korpskommandant Knutti.
Das ist heute nicht mehr außergewöhnlich, dass Firmen, hohe Managements sich zusammenfinden und an einem Wochenende hoch in den Bergen irgendetwas Verrücktes veranstalten, um eben ihre Teams zu bilden. Das ist offensichtlich ein Zeitphänomen.
Stellt sich schließlich noch die Frage, ob sich die Gruppe ausreichend informiert hat über die Gefahren der Kander.
Ich muss davon ausgehen, weil wir machen nichts, ohne dass man nicht eine Risikoanalyse macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass verantwortliche Kommandanten einfach etwas machen, ohne zu überlegen, was das Risiko dahinter ist.
Wenn die Verantwortlichen aber tatsächlich eine Risikoanalyse vorgenommen haben, dann haben diese die Gefahren vollkommen falsch eingeschätzt. Nochmals Walter Knutti.
Es kann sich herausstellen, dass hier Fehler in der Risikobeurteilung gemacht wurden. Es ist ja eine Risikobeurteilung, nicht?
Sagt Korpskommandant Walter Knutti. Knutti ist später auch Gast im Tagesgespräch. Die verunglückten Armeeangehörigen haben also bei einer Teambildungsübung mitgemacht. Was bedeutet das überhaupt, Teambildung? Und wie viel Risiko muss und darf für eine solche Übung in Kauf genommen werden? Inlandredaktorin Monika Zumbrunn hat nachgefragt.
Beim Thema Teambildung ist der Name Programm. Ein Team soll gebildet werden, eine Gruppe vielleicht zusammengewürfelter Menschen, wie es eben WK-Soldaten sind. Christoph Negri, Teambildungsexperte und Dozent am Institut für angewandte Psychologie IAP in Zürich.
Es geht darum, dass man ein bestehendes Team oder ein Team, welches neu zusammengesetzt wird, versucht zusammenzuführen mit der übergeordneten Zielsetzung, die Zusammenarbeit und schlussendlich auch die Leistungsfähigkeit zu entwickeln und zu optimieren.
Das heißt konkret, dass man im Team versucht, die verschiedenen Rollen zu klären, Aufgaben und Ziele zu definieren, sowie den Umgang mit Konflikten zu erlernen. Immer wichtig dabei, es ist ein Prozess, der andauern kann und üblicherweise unter Begleitung stattfindet.
So ein Prozess müsste oder sollte aus meiner Sicht effektiv begleitet werden durch auch eine professionelle Person.
Die Armeeangehörigen, die gestern mit zwei Booten die Kander runterfuhren, waren unter sich ohne externe Begleitung. Stefan Seiler ist Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Zum konkreten Fall will er sich nicht äußern, hält aber grundsätzlich fest:
In der Armee ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teammitgliedern sehr wichtig, da militärische Aufgaben unter Zeitdruck und hoher Belastung erfüllt werden müssen. Und daher muss man sich kennen, man muss sich vertrauen und man muss sich aufeinander verlassen können.
Auch Christoph Negri vom IAP will die Umstände des Unfalls gestern nicht kommentieren. Er weist allerdings darauf hin, dass nicht alle Teambildungsveranstaltungen auch wirklich solche sind.
Häufig gibt es auch eine Durchmischung. Häufig werden, ich sage jetzt bewusst, solche Fun-Veranstaltungen, Fun-Anlässe, werden dann auch als Teambildung deklariert, aber eigentlich war es einfach ein Anlass, um gemeinsam Freude zu haben.
Was in Ordnung sei, aber es gebe klare Grenzen, und zwar beim Umgang mit dem Risiko.
Es braucht wirklich nicht Aufgaben, welche mit Gefahren verbunden sind. Wir von unserer Institution haben klar die Haltung, dass wir nur Aufgaben stellen, welche auch mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen verbunden sind.
Also im Vergleich zu River Rafting harmlose Gruppenübungen, bei denen die Teilnehmenden zum Beispiel Augenbinden haben und nichts sehen können. Auch für Stefan Seiler von der Militärakademie ist klar, auch die Armee darf bei solchen Teambildungsmaßnahmen nicht mehr Risiken eingehen als nötig bzw. als einkalkulierbar.
Das Risiko muss abgeschätzt werden und es muss zur Erkenntnis gekommen werden, dass man unter diesen Bedingungen die Risiken unter Kontrolle hat und dass es verantwortbar ist.
Sagt Stefan Seiler, Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Die Entscheidung in Irland scheint gefallen und es sieht nach einem Nein zum EU-Vertrag aus. Als einziges der 27 EU-Mitglieder lässt Irland ja das Volk und nicht das Parlament über den neuen Reformvertrag entscheiden. Seit dem Vormittag werden die Stimmen über das EU-Referendum ausgezählt und die ersten Indizien deuten auf eine Ablehnung hin. Martin Aliot in Dublin, was können Sie im Moment zum Stand der Auszählungen sagen?
Ich muss vielleicht das Verfahren erläutern. Vor zwei, drei Viertelstunden wurden die Urnen geöffnet. Im Moment sind zwischen 20% und 100% der Urnen landesweit geöffnet und sortiert, aber nicht gezählt, sortiert. Bei diesem Sortierprozess, der wie gesagt in allen 43 Wahlkreisen simultan stattfindet, schauen Parteibeobachter und Journalisten den Zählern über beziehungsweise den Sortierern über die Schulter und bilden sich eine Meinung. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, ja und nein. Dabei kommt heraus, und auf dieser Grundlage steht alles, was ich ab jetzt sage, ist, dass eine überwiegende Mehrheit der Wahlkreise diese Vorlage ablehnen wird. sehr deutlich in ländlichen Gebieten und in städtischen Arbeiterquartieren, also wirtschaftlich weniger privilegierten Gebieten der Städte. Das Bürgertum, der wohlhabendere Pendlergürtel um Dublin herum, die stimmen zwar gelegentlich mehrheitlich ja, aber die Mehrheiten sind in diesen Wahlkreisen längst nicht ausreichend, um das überwiegende Mehr vom Rest des Landes und von den Innerstädten zu kompensieren. Das heißt, wir kommen aufgrund der durchaus mangelhaften Angaben, über die wir jetzt verfügen, zum Schluss, dass das Endresultat, das am späten Nachmittag wohl vorliegen wird, ein Nein sein wird.
Sagt Martin Alliot in Dublin. Der große Swissair Strafprozess von Bülach endete vor einem Jahr mit Freisprüchen für alle 19 Angeklagten. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall damit quasi erledigt. Nicht aber für den Kanton Neuenburg und den belgischen Staat. Als Geschädigte wollen sie den vollumfänglichen Freispruch für Mario Corti, den letzten Swissair-Chef, überprüft haben, was heute vor dem Zürcher Obergericht begonnen hat. Beat Soltermann.
Mario Corti traf kurz vor 8 Uhr beim Obergericht mitten in der Stadt Zürich ein, zu Fuß wie einst in Bülach, aber ohne dicke Mappe. Er ist der einzige der Swissair-Angeklagten, der nochmals vor Gericht antraben muss. Ob ihn das nicht ärgere, fragt ein Journalist.
Ja, das ist eine gute und interessante Frage. Allerdings habe ich sie nicht gestellt und deshalb fällt auch die Antwort etwas schwieriger.
Auslöser für alles sind der Kanton Neuenburg und zwei Staatsgesellschaften aus Belgien. Sie haben als Geschädigte Berufung gegen zwei der Corti-Freisprüche aus Bülach eingelegt. Im Gerichtssaal, in dem Mikrofone nicht erlaubt sind, führten die drei Oberrichter zunächst eine Befragung Cortis durch. Ob die Adresse noch stimme? Nein, er sei umgezogen. Welche Berufe habe? Unternehmer, allerdings im Moment ohne Aufgabe. Die Fragen zum Fall beantwortet Corti knapp. Der Unmut, sich dem Fall nochmals aussetzen zu müssen, war Corti körperlich anzusehen. Emotionen, Esprit, Eloquenz, sie fehlten. Nur gerade 20 Zuschauer saßen im Saal, dazu 12 Journalisten, keine Festhüttenstimmung wie in der Stadthalle Bülach. Der Anwalt der Beschwerdeführer sprach relativ kurz. Corti habe im April 2001 vorgegaukelt, die SR Group verfüge über einen Milliardenkredit, obwohl dies so nicht stimmte. Deshalb Schuldspruch. Und der Freispruch bezüglich einer umstrittenen Restrukturierung des Flugkonzerns sei aufzuheben, die Staatsanwaltschaft müsse da nochmals über die Bücher gehen. Corti hörte zu, verdrehte ab und zu diskret die Augen. Dann zog Cortis Verteidiger ein 100-seitiges Plädoyer aus der Mappe und legte los. Neuenburg und Belgien seien gar nicht berechtigt, eine Beschwerde zu machen, ihre Argumente seien falsch und Mario Corti sei vollumfänglich freizusprechen.
Beat Soltermann, das Plädoyer des Verteidigers wird am Nachmittag fortgesetzt. Das Urteil in diesem neuen Swissair-Prozess fällt in einer Woche. Ginge es nach dem Nationalrat, dann gäbe es künftig keine Armeeeinsätze mehr bei Großanlässen, wie zum Beispiel gegenwärtig bei der Euro. Die sogenannte Unheilige Allianz aus SVP und Linken hat diesen Vorschlag bei der Revision des Militärgesetzes durchgesetzt. Die SP kommt dazu jetzt noch mit einer neuen Idee. Sie will die Polizeikorps um 1500 Mann aufstocken, um den Ausfall der Armee wegzumachen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die unheilige Allianz zwischen SVP und Linken im Nationalrat ärgerte FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
In einer beispiellosen Aktion haben SVP, SP und Grüne das Militärgesetz inhaltlich fast vollständig ausgehöhlt.
So entzog diese Mehrheit im Nationalrat dem Bundesrat beispielsweise die Kompetenz, zivile Spezialisten des Verteidigungsdepartements zu Assistenzeinsätzen im Ausland zu verpflichten. Hilfseinsätze wie beim Tsunami, Einsätze von Helikoptermechanikern oder Logistikern würden somit verunmöglicht. Vor diesem Hintergrund sagte auch Jakob Büchler von der CVP-Fraktion:
Wir haben heute eine Ausgangslage, die schlechter dasteht als das geltende Gesetz.
Tatsächlich wäre es nach der Revision auch nicht mehr möglich, dass die Armee bei Großanlässen die Polizei unterstützen könnte. Ein sichtlich enttäuschter Verteidigungsminister Samuel Schmid gab nach der Ratsdebatte ein Beispiel, um nur eine Konsequenz dieses Entscheides aufzuzeigen.
Wenn Genf als internationale Konferenzstadt einen Einsatz nötig macht, zum Schutz einer Konferenz, die eine gewisse Dauer hat, dann wäre eine Unterstützung nicht mehr möglich. Mit anderen Worten, Genève International ist gestorben.
Doch so weit wollen es SVP und SP dann in Zukunft doch nicht kommen lassen. Die Armeekräfte sollen bei Großanlässen ersetzt werden, sagt Aunz-Präsident und Nationalrat Pirmin Schwanda von der SVP.
Wir haben Zivildienstpflichtige, wir haben Bevölkerungsschutz. Da gibt es viele Kanäle, wo die Leute aufgeboten werden können. Und man muss schauen, ob jeder Kanton tatsächlich genügend Polizisten hat.
Exakt an diesem Punkt will auch die SP ansetzen, und zwar mit einer neuen Forderung, die aufhorchen lässt. SP-Nationalrätin Evi Alemann.
Wir wollen, dass die Polizei aufgestockt wird und ordnen einen Bedarf an ungefähr 1500 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten, die unsere Sicherheit gewährleisten können müssen.
Mehr Polizei für die Schweiz, das sind neue Töne bei der SP, weiß auch Evi Alemann und argumentiert mit sozialdemokratischen Elementen.
Wir sind der Überzeugung, dass die Sicherheit auch ein sozialdemokratisches Thema sein muss, und eine starke Polizei ist auch ein Beitrag zu einem guten Service public. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die SP-Basis mir folgen wird und auch zur Einsicht kommt, es braucht mehr Polizei und weniger Armee.
Am SP-Parteitag im Oktober soll die Idee schließlich abgesegnet werden. 1500 neue Polizisten anstelle der temporären Einsätze der Armee. Ob dieser Forderung kann der Verteidigungsminister nur den Kopf schütteln.
Was tun Sie denn mit diesen 1500 Mann, wenn keine speziellen Einsätze anstehen?
Fragt Samuel Schmid und gibt weiter zu bedenken.
Der Bund kann nicht anordnen, dass die Kantone 1500 Mann aufstocken. Wir sind ein stark föderal gegliedertes Land. Die Kantone haben ihre Souveränität und der Bund hat die zu berücksichtigen.
Der Verteidigungsminister hofft nun auf den Ständerat, dass dieser die aus seiner Sicht falschen Entscheide des Nationalrates korrigiert und der Armee wieder mehr Kompetenzen zugesteht.
In der nordspanischen Industriestadt Saragossa eröffnet König Juan Carlos morgen eine internationale Ausstellung unter dem Motto «Wasser als Element nachhaltiger Entwicklung». Ein hochaktuelles Thema in einer Gegend, die bis vor wenigen Monaten unter einer Jahrhundertdürre litt und in einem Land, das mit seinen spärlichen Wasservorräten oft fahrlässig umgeht. 6 Millionen Besucher soll die Ausstellung bis Mitte September anlocken, für die sich Saragossa entsprechend herausgeputzt hat. Allerdings drohen ihre ökologischen Ambitionen, vom Sponsorenkommerz erstickt zu werden, der es Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Aus dem Weltraum betrachtet leben wir auf einem blauen Planeten, erklärt der mexikanische Meeresbiologe Eduardo Mestre, der mit einem wissenschaftlichen Beirat die internationale Wasserausstellung in Saragossa begleitet. Allerdings ist weniger als 1% dieser riesigen Wassermengen auch nutzbar. Der Rest ist entweder versalzen, verschmutzt oder mit den bisher verfügbaren Technologien nicht zugänglich.
Paradoxicamente, esa gran cantidad de agua, apenas un porcentaje pequeñito. Menos del 1% lo podemos realmente aprovechar. ¿Por qué?
Die Ausstellung versucht drum, in ihren mehr als 100 Länderpavillons die Kostbarkeit des nassen Elementes zu illustrieren und die Besucher für einen verantwortungsvollen Umgang damit zu sensibilisieren. Das Wasser war immer Bestandteil des menschlichen Lebens, aber im 21. Jahrhundert ist es zu einem gewöhnlichen Verbrauchsgut verkommen, klagt Professor Mestre.
El agua era parte de nuestra forma de ver la vida. Hasta llegar al siglo XXI, en donde el agua es simplemente otro bien utilitario, en donde no sabemos de dónde.
Wir haben jeden Respekt vor dem Wasser verloren und den gilt es schleunigst wiederherzustellen, erklärt Mestre, der aus Anlass der Ausstellung mit seinen Wissenschaftlerkollegen eine Weltkarte des Wassers proklamiert.
Ya no le tenemos respeto al agua.
Weil die Ausstellung aber zu 85% von privaten Sponsoren finanziert wird, verkommt sie über weite Strecken zu einer Art Mustermesse der Wasserindustrie und drohen kommerzielle Interessen den ökologischen Anspruch zu erdrücken. So auch im Schweizer Pavillon, der unter der Obhut von Interlaken Tourismus mit einem Riesenposter von Eiger, Mönch und Jungfrau ein wohlfeiles Klischee strapaziert. Auch im Innern werden die landschaftlichen Schönheiten unseres Landes auf ein kühlendes Wassersegel projiziert und in einem Nebenraum das schon vor 10 Jahren auf der Weltausstellung von Lissabon gepflegte Bild der Schweiz als Wasserschloss Europas neu interpretiert. Wer Lust oder den Mut dazu hat, darf beim Ausgang einen Becher Genfer, Boden oder Langenseewasser kosten. In den Augen von Expo-Direktor Roque Christau erfüllt der Schweizer Auftritt geradezu ideal den Ausstellungsanspruch einer Kombination von Information, Bildung und Unterhaltung.
Pretende informar, formar y divertir. Informar con el soporte del contenido de los pabellones.
Und Zaragozas Bürgermeister Juan Alberto Belloc verweist stolz auf die durchweg sinnvolle Anlage der insgesamt 9 Milliarden Euro schweren Investitionen, von denen die Stadt und ihr Ökosystem über die Ausstellung hinaus nachhaltig profitiere.
Estamos hablando de un proyecto que ha generado inversión pública y privada por encima de los 9.000 millones de euros en una ciudad de apenas 700.000 habitantes.
Nur ein Siebtel der Gesamtkosten würden von der öffentlichen Hand finanziert, alle Bauten und Infrastrukturen in ein sogenanntes Nach-Expo-Konzept integriert, also weiterverwendet zur Aufwertung der Lebensqualität einer Stadt, die auf Spaniens Landkarte bisher eher ein Aschenbrödel-Dasein fristete.
Die Euro hat so ihre Helden. Österreich aktuell den Ivica Vastic, Penaltyschütze zum Ausgleich und zum historischen ersten österreichischen Euro-Tor. Deutschland hat seine etwas blamierten Helden. Und dann gibt's abseits der Stadien viele kleine Euro-Helden, die wir auch mal kurz ins Rampenlicht stellen.
Lili und Xiang sind chinesische Studenten und sie verdienen hier 90 Sekunden, weil sie in der Genfer Fanzone verantwortlich sind für tausende von Flaggen geschmückten Wangen der Fußballfans. Sie fallen auf die kleinen rechteckigen Kunstwerke auf den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher in der Fanzone Plein Palais in Genf. Erstaunlich präzis zieren die kleinen Flaggen die Gesichter. Des Rätsels Lösung, es handelt sich um Tattoos zum Aufkleben. 2 Franken kostet das Stück. Sie habe die Tattoos aus China mitgebracht, erklärt die Verkäuferin Lili. Sie sei Sprachstudentin im nahegelegenen Lyon in Frankreich. Mit dem Verkauf dieser Kleber an der Euro 08 wolle sie kein großes Geschäft machen, sondern nur ihre Ferienkasse aufbessern, beteuert Lili in bescheidenem Französisch. Auf die Frage, ob sie denn viele Kleber verkaufen würden, antwortet ihr Freund Xiang lächelnd. Die Chinesen verstünden halt etwas vom Geschäft, schmunzelt ein Portugal-Fan. Die Flagge auf seiner Wange sitzt perfekt.
Patrick Mühlhauser.